Herzlich willkommen zur Guten Morgen Sternsendung, den Meldungen am Mittwoch, dem 30. Juli. Der Verfassungsschutz warnt vor einem AfD-Bürgermeisterkandidaten. Das Landesamt für Verfassungsschutz versendete sogenannte Erkenntnismitteilungen zu insgesamt 6 AfD-Kandidaten an die entsprechenden Wahlgremien, die die Kandidaten Vorschläge absegnen müssen. Ein Beispiel für die Stadt Paderborn ist der Kandidat Marvin Weber. Der Verfassungsschutz beruft sich dabei auf den Paragraphen 17 des Verfassungsschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen. Laut diesem darf die Behörde öffentlicher Stellen über die Personen unterrichten, wenn dies dem Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung dient oder für die Gewähr der öffentlichen Sicherheit nötig ist. Weber habe in den vergangenen Jahren gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung agitiert, schreibt das Landesamt. Schwerpunktmäßig hätten sich seine Äußerungen gegen das Prinzip der Menschenwürde gerichtet. Dazu listet die Behörde einige Beispiele auf. Als fremdenfeindlich stuft der Verfassungsschutz etwa ein: Wir brauchen dringend eine Abschiebekultur, wir sind nicht das Sozialamt der Welt, wir sind nicht der historische Müllhaufen für alle Verbrechen auf dieser Welt. Das schrieb er in seinem Telegram-Kanal im Juli 2022. Weber polemisierte zudem gegen die Geldwäsche-Dönerläden in seiner Stadt Paderborn. Das Geldwäsche-Dönerkartell sei in Deutschland riesig, Gammelfleisch, Sozialbetrug und Schwarzgeld oft inklusive. Insgesamt 24 Seiten umfasst die Materialsammlung des Landesamtes für Verfassungsschutz. Trotz der Warnung des Verfassungsschutzes ließ der Wahlausschuss in Paderborn Webers Kandidatur zu. Alle Fraktionen außer der Grünen stimmten der Kandidatenliste in Paderborn zu. Markus Söder droht mit dem Austritt aus dem Länderfinanzausgleich. In spätestens 5 Bayern soll dann Bayern, der größte Geldgeber, austreten. Wir bleiben dabei, wir klagen weiter, sagte Söder nach einer Kabinettssitzung in München. Und wenn es keine Einigung mit den Ländern gibt, wird dieser Finanzausgleich leider erst zum Ende des Jahrzehnts, aber wird der definitiv gekündigt. Das machen wir nicht mehr mit. Die Zahlungen Bayerns hätten ein Rekordniveau erreicht. 6 Milliarden Euro im halben Jahr müsse der Freistaat berappen. Das haben wir noch nie gehabt, sagte Söder. Er sprach von unverschämten Höchstlagen. Bayern hatte bereits im vergangenen Jahr eine Klage beim Bundesverfassungsgericht angestrengt. Nach offiziellen Zahlen hat Bayern in den ersten 6 Monaten bereits 6,67 Milliarden Euro überwiesen. Dahinter folgt Baden-Württemberg mit 2,1 und Hessen mit 2 Milliarden Euro. Auch Hamburg taucht in der Liste mit 312 Milliarden Euro auf. Spitzenreiter der Nehmerländer ist, wenig überraschend, die Bundeshauptstadt Berlin mit über 2 Milliarden Euro. Der Finanzausgleich in Deutschland hat insgesamt ein Volumen von mehr als 11 Milliarden Euro. 4 Geberländer stehen derzeit 12 Nehmerländern gegenüber. Bereits vor einigen Tagen hatte Bayerns Finanzminister Albert Füracker von der CSU auf grundlegende Änderungen bei dem Verteilsystem gedrängt. Das Volumen sei um knapp 14% angestiegen. Auch wenn auf Basis von 2 Quartalen keine Hochrechnung für ganz 2025 seriös möglich ist, die aktuelle Entwicklung ist wirklich höchst besorgniserregend. Es kann so nicht weitergehen, sagte der Finanzminister. Nachdem Bayern im vergangenen Jahr rund 52% des Geldes eingezahlt hatte, liegt der Anteil nun bereits bei fast 60%. Das sind rund 2 Milliarden Euro mehr als im Vorjahreszeitraum, so Füracker. Genderneutrale Toiletten an einer Kieler Schule. An Schulen in der Landeshauptstadt Kiel sollen künftig genderneutrale Toiletten eingerichtet werden, sofern es die baulichen Voraussetzungen zulassen. Das hat der Ausschuss für Schule und Sport der Stadt Kiel beschlossen. Der Entscheidung vorausgegangen war eine Initiative des Jungen Rates, einem Gremium aus 17 gewählten Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 19 Jahren, das die Interessen junger Menschen im Stadtrat vertritt. Künftig soll in jedem Schulneubau sowie bei Sanierungen von Bestandsgebäuden künftig mindestens eine Unisex-Toilette vorgesehen werden. Falls eine bauliche Umgestaltung nicht möglich sei, sollen bestehende Toilettenanlagen zu genderneutralen Einrichtungen umgestaltet werden. Ziel ist es, allen Schülern, auch jenen, die sich nicht dem binären Geschlechtersystem zuordnen, einen diskriminierungsfreien Zugang zu sanitären Anlagen zu ermöglichen. Die stellvertretende Vorsitzende Lovis Eichhorn hatte gegenüber den Kieler Nachrichten argumentiert, es gebe an Kieler Schulen immer wieder non-binäre Jugendliche, die einen ganzen Schultag lang den Toilettengang vermieden, weil sie sich auf spezifischen Jungen- oder Mädchentoiletten unwohl fühlten. Der Antrag wurde mit breiter Zustimmung im Ausschuss verabschiedet. Die CDU enthielt sich, die Vertreter der AfD stimmten dagegen. Halal statt Frikadelle. Islamische Speisevorschriften an Gelsenkirchener Schulen. Wie News berichtet, beliefert der neue Caterer Muttis Küche inzwischen 9 Schulen in Gelsenkirchen, darunter auch das Ricarda-Hoch-Gymnasium, das Max-Planck-Gymnasium und das Grillo-Gymnasium. Sämtliche Speisen von der Salatbar bis zum Nudelgericht sind halal zertifiziert. Traditionelle Gerichte wie Currywurst, Leberkäse oder Kassler sind damit vollständig aus dem Speiseplan verschwunden. Das verwendete Fleisch stammt ausschließlich aus rituell vorgeschriebenen Schlachtungen. Im islamischen Religionsrecht umfasst der Begriff Halal wörtlich übersetzt erlaubt all das, was Muslimen gestattet ist. Verboten bzw. im Islam Haram sind unter anderem Schweinefleisch, Alkohol, Blut sowie Fleisch von nicht rituell geschlachteten Tieren. In Deutschland ist die rituelle Schlachtung gesetzlich verboten. Die Entscheidung für das neue Verpflegungskonzept spiegelt die demografische Entwicklung in Gelsenkirchen wider. Rund 60% der Schüler haben einen Migrationshintergrund, in manchen Stadtteilen liegt der Anteil auch deutlich höher. Bereits 2010 hatte der städtische Essensbeirat beschlossen, an allen Schulen auf Schweinefleisch zu verzichten. Die aktuelle vollständige Umstellung auf halal-zertifizierte Speisen stellt eine konsequente Weiterentwicklung dieses Ansatzes dar. Die Maßnahme kann als Anpassung an die Bedürfnisse einer zunehmend diverseren Schülerschaft verstanden werden, insbesondere im Hinblick auf religiöse Ernährungsvorschriften. Laut NIOS informierte die Schulleitung bereits im Mai über die Umstellung. Auch im Ausland ergreift man Maßnahmen zur Anbiederung an die bald nahende muslimische Mehrheitsgesellschaft. Unter anderem berichtet über Großbritannien Apollo News. Auf der Insel möchte man im September noch Frankreichs Vorstoß bei der Anerkennung eines Palästinenserstaats folgen, falls die israelische Regierung nicht mehrere Bedingungen erfüllt. Das kündigte Premierminister Keir Starmer im Rahmen einer außerordentlichen Kabinettssitzung am Dienstag an. So soll Israel einen Waffenstillstand im Gazastreifen erreichen und auf eine Zwei-Staaten-Lösung hinarbeiten. Bereits im Vorfeld war Starmer unter zunehmendem Druck von Seiten seines Kabinetts geraten, wie die Financial Times berichtet. Diese Gruppe, die sich nun durchgesetzt hat, fordert, ebenso wie Frankreich, die Anerkennung noch auf der UN-Generalversammlung im September zu vollziehen. Für ihn sei die Frage nicht ob, sondern wann der Staat anerkannt werden soll. Im Telegraph wird ein Mitglied des Unterhauses aus der Regierungsfraktion wie folgt zitiert. Es gibt Millionen von Menschen, die zutiefst über Gaza besorgt sind. Ich denke, die Regierung ist in großen Schwierigkeiten zu diesem Thema. Sie müssen sich schnell bewegen, aber es kann zu spät sein, die Wähler zurückzugewinnen. Der ehemalige Labour-Abgeordnete Tom Harris schreibt derweil ebenfalls im Telegraph, Labour-Abgeordnete glauben, dass ihre Überlebenschancen von der Wiederherstellung der Unterstützung ihrer Partei unter den muslimischen Wählern Großbritanniens und der Anerkennung von Palästina abhängen. Ebenfalls bezeichnete ein Beamter aus dem US-Außenministerium Starmers Pläne als einen PR-Gag. Der Co-Chef der Grünen Jugend Jakob Blasel macht rechte Schmutzkampagnen für den Rückzug seiner Kollegin Jette Nizard verantwortlich. Jette hatte zuvor die Frage aufgeworfen, ob man bei einer AfD-Regierung 2029 nicht zu den Waffen greifen müsse. Kritik gehört zu einer Auseinandersetzung. Rechten Schmutzkampagnen Feuer geben aber absolut nicht. Mit diesen Worten kritisiert der Co-Vorsitzende der Grünen Jugend, Jakob Blasel, seine Partei in einem Statement am Dienstagmittag. Jette Nizard hatte am Vormittag bekannt gegeben, im Oktober nicht mehr als Bundessprecherin der Grünen Jugend antreten zu wollen. Jette selbst nannte als Grund dafür, dass rechte Medienhäuser in Deutschland, Zitat, viel Macht haben. Blasel stellt sich auf die Seite Nizards. Statt sich an ihrem eigenen Nachwuchs abzuarbeiten, müssen grüne Spitzen grundsätzlich ihre Politik überdenken, schrieb er auf Instagram. Er fordert eine Aufarbeitung der unsouveränen Reaktionen und der toxischen Empörung der letzten Wochen. Die Partei müsse sich gegen das fossile Kartell, gegen Superreiche und für eine vermeintlich soziale Politik einsetzen. Die Grüne Jugend wolle sich der Erreichung dieser Ziele verschreiben und damit eine Neuausrichtung der Partei voranbringen. Denn nach Meinung von Blasel haben sich die Grünen in der Ampelkoalition bis zur Unkenntlichkeit aufgerieben. Statt einer Neuausrichtung der Partei hätten sich die Menschen lieber darauf konzentriert, öffentlich auf eine Person einzudreschen, als sich mit ihren Inhalten auseinanderzusetzen. Der Co-Vorsitzende bezeichnete die Grüne Jugend als lauten Jugendverband und als politisches Zuhause von tausenden jungen Menschen. Nizard sorgte in der Vergangenheit mit weiteren Ausfällen für Empörung. An Silvester etwa schrieb sie in den sozialen Medien, dass Männer, die, Zitat, ihre Hand beim Böllern verlieren, wenigstens keine Frauen mehr schlagen könnten. Im Bundestag sorgte sie kürzlich mit ihrem ACAB-Pullover für Empörung. Und in dem Skandal um Stefan Gelper hielt sie es für angemessen, ihn vorzuverurteilen. Denn sie sagte, die Grüne Jugend sei ja schließlich eine Organisation und kein Gericht. Das Rätsel um das Zugunglück in Baden-Württemberg scheint nun gelüftet. Wegen eines verstopften Gullis konnte das Regenwasser nicht ablaufen, eine Böschung wurde unterspült und löste so einen Erdrutsch aus, der auf die Gleise niederging. Während deutsche Medienhäuser noch damit beschäftigt sind, den Klimawandel und damit auch die deutsche Bevölkerung in die Verantwortung zu nehmen, ist das Problem wie so oft deutlich simpler. Am vergangenen Sonntag verunglückte im Südosten Baden-Württembergs ein Regionalzug mit etwa 100 Reisenden. 3 Menschen starben dabei, mindestens 41 wurden verletzt. Laut der Ermittler sei der Unfall vermutlich durch einen von Starkregen ausgelösten Erdrutsch verursacht worden. Das Wasser löste einen Erdrutsch im Böschungsbereich zu den Gleisen hinaus, was wiederum wohl die Entgleisung verursachte. Starkregen war dann das Zauberwort, auf das die Klimajünger gewartet haben. Eines der berüchtigten Extremwetterereignisse, die von Vertretern der Klimakrisentheorien immer gern herangezogen werden, wenn es irgendwo zu einer Überschwemmung oder auch zu einer Dürre kommt und jeder Waldbrand als Beleg für die Klimakatastrophe herangezogen wird. Direktion von Volker Kaschning, Professor für regenerative Energiesysteme und Klimaaktivist, schreibt auf der Plattform X: Die Klimakrise produziert immer mehr Starkregen. Starkregen war auch die Ursache des schrecklichen Zugunglücks in Baden-Württemberg. Mein Mitgefühl gilt den Opfern und Angehörigen. Wir brauchen ambitionierten Klimaschutz, damit sich solche Katastrophen nicht häufen. Ähnliches hörte man bei der Flutkatastrophe im Ahrtal. Auch hier war menschliches Versagen letztlich die Ursache für die vielen Toten. Auch der Tagesspiegel schrieb zu Baden-Württemberg, dass mit dem Klimawandel das Risiko für Bahnstrecken steigt. NTV titelte Starkregen als Ursache und die Stuttgarter Zeitung schrieb Starkregen und Unwetter, der Klimawandel als Risiko für den Bahnbetrieb. Und bei der FAZ schrieb man, dass die Deutsche Bahn die Auswirkungen des Klimawandels auf die eigene Infrastruktur im Blick habe. Ein Sprecher der Polizei Ulm sagte im ARD-Morgenmagazin: Wir gehen davon aus, dass mutmaßlich ein Abwasserschacht übergelaufen ist, das Wasser dann nach unten über die Böschung einen Erdrutsch verursacht hat. Der Erdrutsch sei dann auf die Gleise niedergegangen und habe wohl die Entgleisung verursacht. Die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen. Hinweise auf Fremdeinwirkung gäbe es aktuell nicht. Der Abflussschacht, nur wenige Meter von der Unfallstelle entfernt, war komplett mit Gras überwuchert. So konnte der Starkregen vermutlich nicht ablaufen und das Unglück nahm seinen Lauf. Claudio Casola bei News fasst es mit diesen Worten zusammen. Verantwortlich war also letztlich der inkompetente Mensch und nicht der menschengemachte Klimawandel, zu dessen Abwendung wir unsere Art zu leben aufgeben sollen. Ein Land, in dem ein verstopfter Gulli ein Bahnunglück auslösen kann, sollte sich eher praktischen Dingen wie der Erhaltung und Erneuerung der Infrastruktur widmen und sei es nur ein Abwasserschacht. Das waren die Meldungen am Morgen. Falls ihr auch in Zukunft nichts verpassen möchtet, dann könnt ihr mir hier sehr gerne folgen. Diese Sendung gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hören uns hier morgen früh wieder pünktlich so gegen 7. Ich sage Tschüss und bis dahin macht's gut.